Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück, willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile schon bei der 67. Folge. Wir nähern uns der 100 so ganz langsam, Schritt für Schritt, Woche für Woche. Ja, mit dabei ist dann einmal die Anne.
Schönen guten Tag.
Und Daniel.
Hi, läuft deine Aufnahme, Vincent?
Die läuft immer. Immer und überall.
Auch richtig?
Ja. Ich habe euch letztes Mal nur verarscht, haha. So. bis auf 2-3 Transfers gab es eigentlich auch nicht viel Großes. Deswegen fangen wir auch gleich mit dem Spieltag, den aktuellen letzten Spieltag an. Und die Ergebnisse waren ein bisschen kurios teilweise. Also da waren echt Ergebnisse dabei, da hast du nicht wirklich damit gerechnet. Und da könnte man echt meinen, dass die Liga gewürfelt würde. Fangen wir mal einfach oben an und arbeiten uns nach unten. Und da stehen gleich mal die Sounders gegen die Earthquakes. Daniel, das ist dein Spezialgebiet.
Nein, also Earthquake-Fans, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ich war hier nur alle vor. Also das Spiel ist halt einfach nur geil gelaufen. Ich habe es leider nicht live angeschaut, ich bereue es zutiefst. Nein, ich bin nicht fremdgegangen mit der NFL, es lief ja zeitgleich, sondern ich habe wie jeder normale Mensch geschlafen. Goldene Regel, never watch the Sounders game at 4 o'clock a.m. So wie ich immer zu mir gesagt habe. Nein, also, ja, was ist passiert? Es ist eine gute Frage, was passiert ist. Weil am Ende hat man halt Brasilien gegen Deutschland reloaded und 7-1 gewonnen. Yay. Nein, also die Frage ist jetzt, waren die San Jose Earthquakes zu schwach oder waren die Sounders zu stark? Und da ist eigentlich die Antwort sowohl als auch. Defensiv hat wirklich dermaßen gehapert bei den Earthquakes. Morris, Lodero und wie sie alle heißen, haben die Verteidiger überrannt, keine Chancen gelassen. Und. Letzten Endes gelang der Ehrentreffer für San Jose durch einen Penalty. Den geht man ganz klar. So steht es dann am Ende 7-1 und ich finde, mehr muss ich auch aus Respekt vor den Earthquakes nicht zum Spiel sagen, außer dass der Sieg natürlich verdient ist. Über die Höhe lässt sich streiten, aber tut auch mal gut, was fürs Hauptverhältnis zu machen. In diesem Sinne, Vincent, hast du wieder das Wort.
Ja, also vor allem muss man auch echt sagen, die Earthquakes sind mir schon ein kleines Rätsel. Ich habe echt gedacht, dass die sich von der Leistung her der letzten Rückrunde, sozusagen letzten Saisonrückrunde anknüpfen. Die ersten zwei Spiele vor Corona sah es auch ein bisschen danach aus, aber jetzt irgendwie spielen die wieder grottenschlecht vor. Also irgendwie sehe ich da keine Verbesserung, was echt schade ist, weil man hat echt gute Ansätze gesehen letzte Saison. Irgendwie macht man da nichts draus und jetzt für Spiel gefühlt ein bisschen unter. Oder was meinst du, Anne?
Ja. Die Earthquakes sind halt sowieso so ein Team, was so wahnsinnig schwankt schon seit Jahren, was nie so richtig gut nach oben kommt, finde ich. Wo man eigentlich, finde ich, gar nicht so die großen Erwartungen haben sollte. Die sind aber an sich, finde ich, durchaus ein sympathisches Team. Also das ist halt kein Team, wo du überteuerte Spieler findest, sondern das ist ein Team, wo du so richtige Durchschnittsspieler findest und manchmal erlebst du dann doch so ein ganz faszinierendes Spiel, wo sie dann plötzlich mal aufdrehen und du denkst so, hoch, jetzt kommt aber die große Zeit von den Earthquakes und dann, ja, passiert sowas wieder mal.
Na, shit happens. Oder so ähnlich. Das dachten sich auch die Spieler von DC United, wenn man schon bei dir sind, Anne. Wieso denn?
Ja, es war aus Fansicht der New York Red Bulls, war es die DC Hate Week, die ja immer ist, wenn ein Spiel der New York Red Bulls gegen DC stattfindet. Und beide Teams haben schon sehr, sehr oft aufeinander getroffen. Das muss man dazu erwähnen. Gefühlt so 8000 Mal oder so. Und ja, die Partie endete, das Spiel war bei DC zu Hause, 0-2 für die Red Bulls. Nach Toren von Aaron Long, der zu dem Zeitpunkt seit, ich glaube, über 200 Minuten nicht mehr getroffen hatte. Und nach einem Tor auch von Daniel Reuer. Spieler des Tages war aber definitiv Ryan Mira, der Torwart der Red Bulls, der einfach wie eine Krake da hinten im Tor stand und alles rausgefischt, was auch nur da war. Julian Gressel mit einer quasi 1000%igen Chance und eigentlich hat jeder diesen Ball schon im Tor gesehen und dann kommt da plötzlich nochmal die Hand von Mira und fischt den Ball da raus. Der hat wirklich sehr, sehr stark gehalten. Das ist auch der Grund, warum er damals, als die Red Bulls im US Open Cup im Finale waren, auch den ganzen US Open Cup alleine gespielt hat und nicht Robles damals im Tor war. Weil auch er ein richtig guter Torwart ist und das hat er da mal wieder bewiesen. Leider ist er dann in der, ich glaube, 62. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Ich hoffe, es ist nicht schlimm und er kann bald wieder im Tor stehen, weil, wenn ich ehrlich bin, hätte ich ihn gerne als Nummer 1. Er hätte es absolut verdient. Er ist ein sehr, sehr vereinstreuer. Und man hat ja auch da gesehen, er hat sehr, sehr gut gespielt.
Ja. Vor allem, was ich auch, was ich dazu sagen, Mira stand ja auch im Team of the Week von der MLS. Und das absolut verdient. Also da kann man echt keine zwei Meinungen sagen, weil das war echt eine geile Leistung von ihm. Ich habe auch nur die Highlights gesehen, also nicht das ganze Spiel, aber da waren Paraden dabei, die waren einfach bombastisch und somit ja, gewinnen die New Yorker Red Bulls das Derby. Ja, dann gehen wir mal gleich weiter und ich sag mal so viel, mein Lieblingsteam hat gewonnen. Ja, wer es klappt, wird selig. Aber es ist tatsächlich passiert. Sporting Kansas City gewinnt im kleinen Derby, sage ich mal, gegen Minnesota mit 1-0. Johnny Russell hat in der 80. Minute den Siegtreffer vollendet sozusagen, nach sehr schöner Vorarbeit von Susi. Sonst gab es eigentlich nicht viel Besonderes in dem Spiel, außer dass jetzt in den Highlights gesehen nur Kansas aufs Tor von Minnesota stürmt, also man sieht fast gar nichts von Minnesota. Die waren nicht so wirklich stark, wenn ich jetzt so die Statistiken angucke, war da auch Kansas fast überall führend. Wenn ich jetzt als Beispiel Ballbesitz 60%, Schüsse 30-10, aufs Tor 21-6, also das ist dann schon ein gutes Statement. Hinterher gab es auch aus irgendeinem Grund Feuerwerk und Konfetti, aber gut. Das muss man jetzt nicht so wirklich verstehen. Sonst kann man dazu nicht mehr sagen, außer dass jetzt Kansas wieder die Tabellenführung im Westen übernommen hat vorerst. Aber sie haben, glaube ich, auch ein Spiel mehr wie der zweitplatzierte Seattle. Ja. Dann.
Wollen wir noch ganz kurz über das Chaos in der Western-Konferenz reden?
Können wir eigentlich vielleicht damit ansprechen? Ja. Doch,
Weil ich schon wirklich bezeichnend finde, was da in dieser Western Conference passiert. Machen wir es mal in Zahlen. Wir können gerne nachher nochmal, wenn ihr wollt, oder wenn wir dran denken, können wir nochmal über die anderen Spiele sprechen. Mhm. Aber machen wir es mal an Zahlen fest. Die Earthquakes spielten jetzt zuletzt gegen die Galaxy mit 0-0. Der LAFC gewann 4-2 gegen die Timbers. Und Sporting hat 1-0 gegen Minnesota gewonnen. Real Salt Lake verlor 0-5 gegen die Rapids. Und wenn man sich allein mal die Ergebnisse von Real Salt Lake ansieht, dann sieht man, das ist sehr bildlich für das Chaos der Western Conference. die nämlich zuvor den LAFC mit beide Spiele übrigens zu Hause mit 3-0 schlugen und auch gegen Seattle mit 2-2 gingen. Der LAFC dagegen, die ja gegen Real Salt Lake 0-3 verloren hatten und gegen die Timbers 4-2 gewonnen hatten danach. Davor haben sie gegen den Lokalrivalen LA Galaxy 3-0 verloren und gegen die Earthquakes haben sie 5-1 gewonnen. Das sind die Earthquakes, die dagegen aber 0-0 gegen die LA Galaxy gespielt haben. Es ergibt einfach keinen Sinn. Dort ist kein Team so richtig stabil. Und selbst ein Team wie Seattle verliert dann mal Spiele wie Seattle gegen die Timbers mit 1-2. Gut, das sind nicht solche eindeutigen Ergebnisse, aber ich finde schon sehr bezeichnend, dass das in dieser Saison gefühlt einfach nur noch Chaos in dieser Conference ist.
Vor allem ist es auch sehr bezeichnend, wenn man sich so die Eastern und die Western Conference anguckt, merkt man dann in der Supporter-Sheet-Tabelle, dass die ersten, ich glaube, 4 Plätze alles Eastern Conference-Teams sind. Und dann erst auf dem 5. Platz eben ein Kansas City kommt. Und ich glaube, auf dem 7. Platz ist Seattle, die allerdings halt noch ein Spiel weniger haben wie Kansas. Und wenn sie das Spiel jetzt gewinnen, so zum Ausgleich, wären sie, glaube ich, einen Punkt vor Kansas. Also man merkt auch, dass die Eastern Conference eben viel, vor allem die Top-Teams, stabilere Ergebnisse beisteuern. Und halt im Westen sehr viel Schwankungen sind, da ja die führenden Teams eigentlich relativ wenig Punkte haben. Ist schon ein komisches Ergebnis, sage ich mal, aber letztendlich finde ich so in den letzten Jahren beobachtet, ist die Eastern Conference immer vom Level her stabiler gewesen. So war eigentlich schon immer so, finde ich.
Ja, aber das ist also...
Dieses Jahr fällt es halt voll auf.
Ich finde es schon wirklich überraschend, auch wie eindeutig da teilweise die Ergebnisse sind. Also, dass es da so viele 3-0, 5-0, 5-1, 7-1 Spiele gibt. Das ist schon doch sehr überraschend teilweise.
Man darf aber halt auch nicht vergessen, dass im Westen bist du mit 13 Punkten nicht mal in den Playoffs drinne. Und im Osten hast du Atlanta United, die wirklich größte Drecksaison spielen seit Gründung. Es ist halt einfach Fakt. Und die sind halt auch trotzdem in den Playoffs. Also klar, sie sind Rang 10, das muss man dazu sagen. Zum Vergleich mit dem Westen, da sind sie punktgleich, das darf man nicht vergessen. Aber der Abstand zueinander ist um einiges krasser. So will ich sagen. Wie ihr es natürlich schon gesagt habt. Ich meine, wir haben 16 Punkte zwischen Columbus und den 14. Miami. Klar, wie gesagt, im Westen sind es lediglich 11 Punkte. Aber auch nur auf 11 Plätze. Um es mal so auszudrücken.
Genau, das ist der entscheidende Unterschied. In der Eastern Conference sind eindeutig mehr Teams drin. Also es sind 2 Teams mehr drin. Das macht schon mal einen gewissen Einfluss auch. Zumal ja auch dann du noch mehr verschiedene Gegner hast. Aber was ich halt in der Western Conference schon auch bezeichnend finde, ist, dass da die Spiele gegeneinander halt sich teilweise ja logischerweise wiederholen. Das ist ja in der Eastern Conference ähnlich. Aber dann so unterschiedliche Ergebnisse liefern. Also gefühlt ist wirklich so, jedes Team spielt einmal in der Woche gegeneinander. In der einen Woche gewinnt das eine Team, in der anderen Woche gewinnt das andere Team.
Ganz knapp, sondern reingefühlt. Ziemlich extrem, also wie er schon sagte, 5-1, 7-1, das ist da eigentlich mittlerweile gang und gäbe. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber man sieht halt schon, wer erst so dominant ist. Und es sind halt, Stand jetzt sind es die ersten 3, würde ich sagen. Das sind Sporting, Sounders und Minnesota. Klar, alle hatten ihre Ausrutsche, keine Frage. Aber die hielten sich in Grenzen. Wenn ein LAFC zum Beispiel dermaßen aufs Loch bekommt, muss man dann einfach so sagen. Oder auch andere Vereine. Zum Beispiel genannte Salt Lake City, die 5-0 verlieren.
Ja, aber die verlieren ja nicht nur 5-0, sondern sie gewinnen aber auch mal 3-0 zum Beispiel.
Wenn ich mal sagen würde, ja, wir haben 5-0 verloren und 3-0 gewonnen. Die Gegner waren LAFC und die Rapids. Da würde ja jeder denken, die hätten die Rapids 3-0 weggefickt und gegen LAFC 5-0 verloren. Aber es ist halt andersrum. Das ist halt eben auch dieses Geile, finde ich, an der Liga, dass du halt nicht weißt, wie die Ergebnisse ausgehen. Ich meine, gerade zum Beispiel Minnesota gegen Columbus. Spannendes Spiel bis zum Ende. Ging am Ende 2-2 aus. Im Nachhinein verdient. Dann Sounders gegen Earthquakes. Glasen 7-1. Irgendwann langweilig, aber fürs eine Fanlage ist es halt auch ja, ziemlich nett, sage ich es einfach mal. Und das finde ich halt eben auch so interessant, weil, wer weiß, vielleicht verlieren die Sounders es gegen LAFC 5-0. Haben Höhenflug, kommt LAFC, schlägt die. Man weiß es nicht. Und das ist ja halt eben das Coole.
Ja, dann würde ich sagen, Break, oder?
Ja.
Wollen wir noch ein Spiel durch? Nee, machen wir Break und dann machen wir mit den restlichen Spielen danach weiter. Dann bis nach der Werbung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, willkommen zurück aus der kurzen Werbeunterbrechung. Ja, wir sind immer noch da am Start. Anne lebt noch, Daniel sollte auch noch leben, glaube ich, und ich spreche aus dem Jenseits. So. Ja, machen wir mal mit einem Überraschungsteam diese Saison weiter. Und ich glaube, damit hätte keiner von uns gerechnet, dass dieses Team so spielt, wie sie aktuell spielen. Und das war, glaube ich, auch jetzt schon der zweite Derby-Sieg gegen Inter Miami. Und die Rede ist nämlich von Orlando City. Ja, dieses Team hat wieder gewonnen. Und das heißt 2-1 gegen Miami. Was sagt ihr zu Orlando? Was ist eure Meinung zu dem Team aktuell, wie sie aufspielen?
Ja, also ich war ja die ganze Zeit schon Fan von Orlando. Ich mag ja jeden Spieler in dem Team. Alle super sympathisch. Nee, mal im Ernst. Absolut überraschend, definitiv. Man hatte ja schon im MLS Back-Turnier gesehen, dass da auf jeden Fall in dieser Saison was passiert ist. Gut, Inter Miami ist jetzt im Augenblick, würde ich fast behaupten, noch nicht der allerstärkste Gegner, aber sie haben ja in dieser Saison auch schon gegen sehr starke Gegner gewonnen, von daher soll es gar kein Beef an Orlando sein. Es scheint, dass sie so ihre Chemie gefunden haben, es sind immer wieder dieselben Spieler, die auch die entscheidenden Tore machen. Playoffs seien ihnen mal gegönnt, muss man auch sagen.
Ja. Ich glaube, nach 5 Jahren kann man mal Playoffs spielen. Das sollte drin sein. Ja, so mit Inter Miami vor allem, was mir auch aufgefallen ist, so in letzter Zeit, dass da auch sehr viele Spieler das Team wieder verlassen, die anfangs eben dazugeholt wurden, getradet wurden, als das Team gegründet ist. Also da, finde ich, ist auch noch keine Struktur zu finden so groß. Auch ein, zum Beispiel Jerome Kiesewetter, ist ja auch ein Halbdeutscher, wurde in das B-Team Fort Lauderdale versetzt, in die USL League One, was ich sehr schade finde, aber ich habe seinen Wechsel nach Miami noch nie verstanden. Der USL war ziemlich gut, hat sehr viele Tore geschossen in der Championship. Da wäre ich auch geblieben an seiner Stelle, aber gut, jetzt kickt halt in der USL League One. Sonst gibt es, glaube ich, zu dem Spiel nichts mehr zu sagen, außer Daniel möchte noch ein paar Wörter zum lilanen Team verlieren.
Ja, in der Tat, und zwar okay, was ich sagen will, ist halt, dass man ja Orlando ein Stück weit mit New York City FC vergleichen kann, beziehungsweise wenn man die Freunde in Lila mit einem Verein vergleicht, dann sollte es der Homeless FC sein. Warum? Die kamen im gleichen Jahr 2015 in die Liga. Ist jetzt das sechste Jahr für beide Teams und ich finde, dass ich eigentlich schon so ein bisschen so die Anfangszeit für die so war und wo dann jetzt die Reise hingeht. Wir sehen New York City FC, kein Stadion, ein Team, was irgendwo rumdümpelt, wo man eigentlich nicht sein sollte. Und du hast Orlando, die jetzt 2020 richtig aufgedreht haben, gute Spieler, ein klasse Team sind mit charakterlich überragenden Spielern. Okay, nein, Spaß beiseite. Wir kennen alle Orlando. Überraschungsteam der Saison. Leider, zu Beitrag meinerseits als Liebhaber von Memes, gibt es nicht mehr so viele Orlando-Memes. Grüße gehen an der Stelle raus an Darko. Aber ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingehen wird für Orlando. Ich bin mir sicher, wenn die Jungs so weiterspielen, dann wird es in den nächsten 5 Jahren noch was mit dem MLS-Playoff-Finale. Und auf alle Fälle wird es noch in naher Zukunft einen Titel geben. Im Gegensatz zum New York City FC.
Na gut, ob es bis zum Titel reicht, das werden wir sehen. Also sie müssen erstmal kontinuierlich weiter so stabil auch spielen. Was mir übrigens auch auffällt bei Orlando, wir hatten uns vor einiger Zeit schon mal über Daryl Dyke unterhalten von Orlando, der 20-jährige Stürmer. Und ich glaube, Vincent war es, der sagte, dass er den bisher sehr, sehr gut findet, dass er sehr auffällt. Und ich finde, das hat auch nicht aufgehört. Also er spielt tatsächlich sehr gut, er ist immer wieder auffällig, macht viele Tore. Gut, jetzt im letzten Spiel hat er kein Tor gemacht, aber auch da hat er richtig gute Aktionen gehabt. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man auf dem Zettel haben sollte für die nächsten Jahre.
Ja, absolut. Und vor allem, das ist halt auch einer vom MLS-Draft und glaube auch vom aktuellen. Also der startet extrem schnell und gut durch. Wenn man bedenkt, dass ein Frankie Meyer von Cincinnati noch nicht so, also er ist schon auch etabliert, aber halt hat noch nicht so von sich die Aufmerksamkeit versprüht, sag ich mal. Und ein Dyke schafft es wirklich, auch weil das ganze Team jetzt auch einen auf hat, richtig gut da herauszustechen. Und er ist halt auch Stürmer. Amaya ist ein ZOM, ist jetzt nicht viel um, aber er macht das halt um Längen besser und das kann echt ein richtig starker Spieler werden. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich hoffe einfach, dass es kein zweiter Kyle Lurin wird, denn das wäre sehr schade. Ich hoffe, der bleibt so ein bisschen in der MLS, wenn er so weitermacht, um das auch zu etablieren und zu beweisen, dass er das auf mehrere Saison halten kann. Und dann kann man mal weiterschauen.
Volle Zustimmung.
Ja. Dann machen wir mal mit etwas Kontroversen weiter. Nämlich im kanadischen Derby Vancouver gegen Montreal. Jetzt gibt es gleich wieder ein bisschen Diskussionen. Da gehe ich fest davon aus. Das Spiel endete 4-2 für Montreal. Und es gab eine glattrot und eine gelb-rote Karte. Die gelb-rot war von Lucas Cavallini von Vancouver und die rot von Emmanuel Martial auf Seiten Montreals. Fangen wir mal ganz klar mit der gelb-roten Karte an, was auch die etwas strittigere ist. Denn da gibt es, ich sag mal, zwei Meinungen. Anne und auf der Gegenseite Vincent mit Daniel.
Warte, du bist auf meiner Seite?
Ja.
Ja, ihr seid einfach Unmenschen, ganz einfach. Weil ja. Was passiert in der Situation? Erstmal, es ist die 57. Minute und an sich passiert etwas, was beim Fußball tausendmal passiert. Cavallini bekommt den Ball zugespielt und will natürlich zum Tor stürmen. Und der Torwart will natürlich das machen, was sein Job ist, nämlich dem Ball entgegenspringen, rutschen, whatever, um zu verhindern, dass Cavallini das Tor macht. Soweit alles okay. Was leider passiert, ist, dass der Ball prallt an dem Kopf des Torwarts, nicht am Kopf, am Körper des Torwarts mehr oder weniger ab. Das ist von ihm wahrscheinlich auch soweit beabsichtigt oder zumindest stört ihn das nicht. Aber Cavallini kann nicht schnell genug reagieren oder reagiert nicht schnell genug und trifft halt nicht den Ball, sondern er trifft den Kopf. Und der schrittige Punkt der Diskussion ist, glaube ich, nicht, dass es da eine rote Karte für gibt, beziehungsweise gelb-rot gab es in seinem Fall, sondern für mich ist es tatsächlich eine sehr klare rote Karte. Und ja, die anderen sehen es offensichtlich nicht so.
Minze, wie siehst du das?
Ich sehe das, also für mich war das kein richtiger Tritt gegen den Kopf oder so. Es war, Cavallini wollte halt so ein bisschen rüberhüpfen, war halt jetzt kein richtiger Hupf und streift ihn ein bisschen mit dem Fuß, sehe ich das. Ja, er hat halt schon gelb, deswegen kann ich mal sagen, kann man gelb-rot geben. Hätte er jetzt noch keine gelb, wäre es für mich auch keine glatte rote Karte, sage ich mal. Es wäre eine ganz andere Situation gewesen, wenn er richtig dagegen getreten hätte oder so. Aber für das, dass es nur ein Streifer war und da er ja
rundum hüpfen aber da war. Aber da muss ich unterbrechen, das ist kein Streifer. Wenn doch, würde er den Fuß versuchen rüberzuziehen, dann hätte er das auch geschafft, so viel Platz war noch. Aber er trifft ihn mit dem vollen Spann im Gesicht. Das, er versucht nicht, den Fuß nach oben zu nehmen.
Finde ich nicht.
Guck dir die Szene mal an.
Sag mal, haben wir die gleiche Szene gesehen? Du bist gerade so, als hätte ihn.
Also ich finde, das war ein klarer Streifer.
Nee, er trifft ihn definitiv mit dem.
Nein.
Gelenk sozusagen, mit dem Sprung.
Nein.
Sag mal.
Also das.
Du übertreibst hier jetzt. Also, das ist ja wirklich übertrieben, Anne. Ich meine, ein Stürmer voll klar, aber mehr halt nicht. Ich meine, er zieht halt auch. Er versucht ja wirklich auszuweichen. Und dann streift ihn ja Gott sei Dank nur. Ich meine, es ist ein leichter Touch, ist es. Nichts Schlimmes, was eigentlich leider viel zu oft im Fußball passiert, dass man halt einfach den Keeper irgendwie trifft. Er wird kurz behandelt, ein bisschen kühlen, dann kann er weiterspielen. Das passiert so oft in der Kreisliga, auch bei uns. Da gab es schon Szenen, die um einiges krasser waren, die nicht geahndet wurden. Und dann kommt sowas und du willst da glatt rot haben, also wo sind wir hier?
Erstmal sollten Diskussionen auf einem vernünftigen Niveau bleiben, Daniel, ganz ehrlich.
Sorry.
Und also guckt euch die Szene mal bitte ganz genau an. Er zieht das Bein nicht hoch und das ist das Problem. Und er trifft ihn mit dem Sprunggelenk. Trifft ihm direkt an den Kopf. Und warum ich da so empfindlich bin, ist ganz einfach, weil der Kopf so ein empfindliches Körperteil einfach ist. So ein leichtes Aufeinanderknallen kann halt wahnsinnige Schäden verursachen. Allein schon dieses kleine Aufeinanderknallen, was ihr als Streifen bezeichnet, gegen die Nase, kann schlimmer Nasenbruch sein. Ultra schmerzhaft, ultra böse. Natürlich nichts Gefährliches in dem Fall, aber es kann eben auch eine Gehirnerschütterung beispielsweise verursachen. Und der Kopf ist einfach so ein empfindliches Körperteil, dass jeder Kontakt, der unnötig ist, und das war er, dass der vermieden werden muss. Und wenn du siehst, dass der Torwart schon so kommt, dann musst du den Fuß hochziehen und das macht er halt nicht. Das ist halt ultra schwierig. Die andere rote Karte, über die wir dann noch reden werden, da ist die Situation eine komplett andere. Das tut auch weh, ist auch rot, aber da ist die Gefahr, dass es auch Folgeschäden gibt und massive Folgenschäden geben kann, nicht so hoch wie in dieser Situation. Der Kopf ist einfach der Punkt, wo du am meisten aufpassen musst. Ich kann euch gleich mal ein Bild schicken. Er streift ihn nicht nur. Wenn man die richtige Szene anhält, sieht man, dass er ihn wirklich komplett trifft. Und das ist halt. Nee.
Also wäre das ein kompletter Treffer gewesen, wäre auch der Keeper am Boden liegen geblieben. Das ist in dem Fall nicht. Also das für mich sieht das echt nicht aus wie ein kompletter Treffer. Also das kann ich einfach nicht unterstützen. Und ich finde auch einfach, dass diese zweite rote Karte, wo er mit gestreckten Beinen hinten in die, ich glaube, Achillessehne oder so reinspringt, einfach viel brutaler wie so ein Streifer am Kopf. Klar, wenn er den richtig trifft, ist es saugefährlich, aber auch von so einem Streif, also du kannst leichte Gehirnschäden bekommen, das streiche ich nicht ab, aber Du bekommst da jetzt keine gebrochene Nase, sag ich mal, von so einem leichten Streifer, weil für mich war das kein richtiger Treffer. Also, das sehe ich einfach nicht. Das sehe ich nicht in dieser Szene und da kann ich mich noch so oft anschauen. Ich kann da keinen richtigen Treffer sehen.
Daniel, wolltest du nicht auf was sagen?
Ich schließe mich eigentlich Vincent an, dass es wirklich für mich kein heftiger Tritt war und man deswegen die Kirche im Dorf lassen soll.
Schreibt doch mal eure Meinung uns. Das würde uns jetzt echt brennend interessieren. Schaut euch die Highlights an. Die kommen ziemlich am Ende, kommt die Situation, glaube ich, so im letzten Viertel von den Highlights.
57. Minute.
57. Minute. Schaut es euch mal an. Vancouver gegen Montreal. Schreibt uns gerne auf Twitter oder Instagram MLS Supporters Germany sowie auf Facebook unter US Soccer News, was ihr davon hält. Verlinkt uns und dann sind wir gespannt auf eure Meinung bei diesem Foul. Ja, seid ihr eher Team Anne oder Team Vincent und Daniel bei dieser Meinung? Das würde ich jetzt mal so in Teams einstücken. Gut, dann gehen wir weiter zu einem 4:2 von Nashville gegen Atlanta. Das würde ich noch ganz kurz mit ansprechen, einfach weil es doch ein bisschen überraschend ist, das Ergebnis. Gut, Atlanta ist jetzt nicht so gut in letzter Zeit, aber Nashville auch nicht. Und Nashville gewinnt halt dann gleich mal 4:2. Ich glaube, das ist sogar ein Derby, oder? Die Städte sind, glaube ich, ziemlich nah aneinander. Oder täusche ich mich jetzt gerade?
Wenn man will, kann man aus allem ein Derby machen.
Ja gut, aber ich meine halt so Städte-Derby ist jetzt, oder? Sind die Städte nah aneinander? Ich weiß es gerade jetzt gar nicht. Ist ja egal.
Ja, ne, doch verhältnismäßig für die USA, ja.
Schon, okay. Ja, unter anderem traf Hani Mukhtar, der deutsche Designated Player von Nashville, zum zwischenzeitlichen 2:1. Wer auch traf für Atlanta ist George Bello, der den 4:2 Kosmetiktreffer machte. Und bei George Bello muss ich echt sagen, ich sehe in ihm echt nochmal Davies-Ansätze. Im Großen und Ganzen halte ich ihn nicht so talentiert wie ein Davies, aber doch für einen sehr guten Spieler, der in Europa einiges erreichen könnte beim richtigen Verein. Er ist, glaube ich, jetzt aktuell 17 oder so. 18 ist er schon. Also, wenn er jetzt schafft, in dieser Saison den Stammplatz zu halten und zu bekommen und dann noch vielleicht ein, zwei gute Saisons spielt und dann den richtigen Verein in Europa findet, kann der echt stark werden. Und ich sehe in ihm ähnliches Potenzial wie bei Davies. Nicht dasselbe, aber ähnliches. Oder was sagt ihr zu Bello?
Ja, der kann was. Muss man abwarten, wie er sich entwickelt. Eigentlich hätte er jetzt bei Atlanta die besten Chancen zu zeigen, wer er ist und wie wichtig er ist.
Mhm.
Das ja, macht er an sich schon auch tatsächlich ganz gut. Aber da muss natürlich noch ein bisschen Spielerfahrung auch mit rein.
Mhm. Ja, mal schon. Ja, was auch noch ein bisschen erwähnenswert vielleicht ist, ist, dass der Deutsch-Mexikaner Jürgen Damm eingewechselt wurde bei Atlanta, musste aber allerdings später, ich glaube 20 Minuten später oder so, wieder verletzt vom Platz. Hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Ja, er wechselte ja erst in dieser Transferphase von, jetzt lass mich nicht lügen, glaub Tigres zu Atlanta. Ja, sonst, Anne, willst du noch die restlichen Ergebnisse vorlesen?
Ich hätte zu dem Spiel noch was. Du hast das Wichtigste vergessen.
Oh.
Habt ihr mitbekommen, wer Man of the Match war?
Wenn man
die Highlights sieht, fällt er schon auf.
Oh, warte mal. Ich glaube, Dax McCarthy kann das sein.
Genau, es ist Dax. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, der Typ hat 3 Vorlagen und ein Tor gemacht und war einfach gefühlt an jeder Aktion beteiligt. Ich glaube, er war jede Ballberührung, da war auch der Fuß von Dex mit dabei. Also er war gefühlt einfach schon wieder überall. Und ja, der hat mal wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, und Alex Mühl war auch dabei.
Der war allerdings dabei. Ach, der Alex. Das ist schon so ein Spieler. Die letzten Ergebnisse, Anne, willst du vorlesen? Oder?
Ja. Was war denn das letzte Spiel, was wir drin hatten?
Es geht, glaube ich, bei Chicago Columbus weiter.
Okay, gut. Chicago Columbus 2-2. DC United, New York Red Bulls hatten wir ja schon mit 2-0 für die Red Bulls. Dann der New York City FC trennte sich 2-1 mit Cincinnati. Die Union gewann 2-1 gegen New England. Dallas gewann 2-1 gegen Houston. Ja, die vorhin schon mal erwähnten Real Salt Lake Spieler mussten nach einer derben Niederlage von 0-5 gegen die Rapids vom Platz. Und Vancouver hatten wir auch gerade schon, Montreal mit 2-4. Auch vielleicht noch ganz interessant, 4-2 LAFC gegen Portland. Die Earthquakes trennten sich 0-0 gegen die Galaxy. Und ja, als nächstes erwartet uns nochmal ein interessantes Spiel. Das könnte vielleicht torreich werden. Dallas gegen Colorado.
Wenn wir schon bei Dallas sind, und ja, da erwähne ich das auch noch ganz schnell, diese zwei Transfers, wechselte ein gewisser Ondrasek wieder zurück in seine Heimat nach Pilsen. Das wird Shadow Wolf sehr traurig machen. War sein absoluter Lieblingsspieler in der MLS, hatte ich das Gefühl. Wieso er jetzt genau weg, weiß ich nicht. Er war Stammspieler, er traf regelmäßig. Ich denke einfach mal, er wollte wieder zurück in die Heimat. Das ist so dieser einzige Grund, den ich mir so vorstellen kann. Für Dallas ist es durchaus ein Verlust, so einen Stürmer zu verlieren. Sonst Toronto hat von Liverpool einen Tony Gallagher ausgeliehen, linker Verteidiger, 21 Jahre. Ein junges Talent von Liverpool, kann glaube ich nie schaden. Vor allem ist es jetzt glaube ich schon das dritte oder vierte Talent von einem Premier League Club, das ausgeliehen wird. Ich glaube, diese Premier League Vereine entdecken so die MLS auch langsam für sich, für Spielerentwicklung, junge Talente. Und sonst gab es dann noch einen ablösefreien Transfer. Adrien Regator wechselt von Cincinnati in die Vereinslosigkeit. Ja, man hatte hohe Erwartungen an den Marokkaner, die er aber nie erfüllen konnte. So wirklich war wohl nichts. Und somit ist jetzt vereinslos. Ja, dann habt ihr noch irgendwas
ja, allgemein eine, dazu? Eine ganz wichtige Sache habe ich noch, nicht zu Transfers, sondern generell. Ich weiß ja nicht, ob. Also, ihr habt das auf jeden Fall schon mitbekommen, aber wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Wenn mich dieses Jahr jemand in der Tippgruppe noch schlagen will, dann müsst ihr euch ein bisschen anstrengen. Ich bin nämlich schon wieder seit Wochen auf Platz 1 und habe aktuell, naja, ich habe 172 Punkte und Platz 2 hat 157 Punkte. Leute, es wird langweilig. Gebt euch Mühe, macht in der Tippgruppe mit. Es kann nicht sein, dass ich jedes Jahr diese Tippgruppe gewinne.
Ja, also, kannst dich ja mal bei MLS Fantasy anstrengen. Da bist du ein bisschen weiter hinten.
Ja, ich habe ein halbes Jahr gefühlt ohne Spieler gespielt, die alle verletzt waren und nicht mehr gespielt haben. Aber die letzten zwei Spiele habe ich gewonnen, also ich komme jetzt zum Schluss, räume ich das Feld von hinten auf.
Oh je.
Nachdem ich ja die Tippgruppe sowieso wieder gewinne. Jetzt habe ich so einen großen Hall, jetzt werde ich wahrscheinlich doch verlieren, aber darum soll es gehen. Es sollen sich ein paar Leute jetzt anstrengen, damit es auch mal spannender wird.
Strengt euch an. Vielleicht hat Adrian eine kleine Überraschung, wer sie noch schlägt in dieser Saison. Vielleicht verschenkt sie ein Trikot. Wird eh nie passieren, deswegen sage ich das jetzt einfach. So. Ja, sonst schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei: Twitter, Instagram, MLS Supporters Germany, sowie Facebook US Soccer News. Ja, auf unserem Discord-Channel könnt ihr auch gerne vorbeischauen, der ist wie immer unten verlinkt. Sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ja, dann noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.